Deutschlandfunk, Andruck.
Mit Melanie Longerich. Herzlich willkommen zum Magazin für politische Literatur. Wie umgehen mit dem autoritären China, das international immer einflussreicher wird? Das ist eine Frage, die seine Nachbarn und Partner und nicht zuletzt westliche Demokratien vor gewaltige Probleme stellt. Der Journalist und Sinologe Matthias Nass wählt in seinem neuen Buch Kollision den Indo-Pazifik als Beispiel aus, um diesen Kampf um weltpolitische Vormachtstellung zu erzählen. Gleich erfahren Sie mehr. Wer Antworten sucht auf die Frage nach den Gründen für Russlands Angriffskrieg auf die Ukraine, kann in der russischen Geschichte einige finden. Vor allem in seinen verlorenen Kriegen. Ein Themenband der Zeitschrift Osteuropa widmet sich genau diesen. Außerdem geht es um das Buch des Historikers Philipp Blom mit dem Titel Aufklärung in Zeiten der Verdunkelung und um noch viel mehr Lesenswertes. Der Zeitkorrespondent und Buchautor Matthias Nass hat Asien und die Verschiebung der weltpolitischen Gewichte seit vielen Jahrzehnten im Blick. In seinem letzten Buch Drachentanz vor 2 Jahren ging er der Frage nach, was Chinas Aufstieg zur Weltmacht für die USA und damit auch für Europa bedeutet. Sein neues Buch, das vor wenigen Tagen erschienen ist, trägt nun den Titel Kollision und zeigt, wie sehr sich die machtpolitische Rivalität zwischen China und den USA im Indopazifik in der letzten Zeit verschärft hat. Beide Länder und viele andere in der Region rüsten gewaltig auf. Martin Tschechner über ein Buch zur richtigen Zeit.
Gerade eben erst war es Ende August, da teilten die 5 Staaten der BRICS-Gemeinschaft mit, ihren Bund um 6 neue Mitglieder erweitern zu wollen. Es war ein Paukenschlag und manchen westlichen Geostrategen dürfte so etwas wie Schwindel erfasst haben. Im Angesicht eines Machtblocks, der von Feuerland über den arabischen Golf bis in den Nordpazifik fast die Hälfte der Weltbevölkerung in sich vereint. Doch schon Tage später, beim Treffen der G20-Staaten in Neu-Delhi, taten sich erste Risse auf. Der chinesische Staatschef Xi Jinping ließ sich vertreten. Indien zeigte offene Sympathie für Allianzen außerhalb von BRICS. Und die russische Delegation saß gewissermaßen am Katzentisch. Dafür empfing Wladimir Putin wiederum nur wenige Tage später den nordkoreanischen Diktator Kim Jong-un, als wollte er der ganzen Welt vor Augen führen, so tief kann man sinken und so schnell kann es gehen. Mal ehrlich, kann ein Buch, also ein eher behäbiges Medium, mit solchem Tempo mithalten? Die Antwort: muss es auch nicht. Was der Autor Matthias Nass stattdessen leistet, er sortiert das brausende Chaos, zeichnet Entwicklungslinien nach, legt Ursachen und Motive frei für das oft erratische Handeln der politischen Akteure und schafft es manchmal sogar mit seiner betont nüchternen Analyse so etwas wie Trost zu spenden. Zum Beispiel im Blick auf die rätselhafte Freundschaft zwischen Russland und China.
Zwei Staaten, die einander historisch immer misstraut haben, festigen eine Partnerschaft, die ihnen zwar nicht ganz geheuer ist, aber strategisch opportun erscheint. Beide teilen mit Blick auf das Schicksal der Sowjetunion die Furcht vor dem Systemkollaps. In ihrer Partnerschaft sehen sie die Chance, sich gegenseitig den Rücken freizuhalten, gegen das angebliche Vordringen der NATO im Osten Europas und gegen Allianzbildungen der USA im Westpazifik. Von einem verlässlichen Bündnis mit klaren Strukturen und Verantwortlichkeiten aber ist diese Partnerschaft weit entfernt.
Matthias Nass, Journalist, Politikwissenschaftler und Sinologe, hat die tektonischen Verschiebungen der Weltlage seit Jahrzehnten im Blick. Immer wieder wurde er Zeuge, wie Bürger sich für Menschenrechte und mehr Demokratie gegen ihre Regierungen erhoben. Auf den Philippinen, in Südkorea, dort erfolgreich, oder auf dem Platz des Himmlischen Friedens 1989 in Peking. Was er auf seinen Reisen, vor allem in China, erlebte, was seine Gespräche mit Politikern, Kritikern und Beobachtern auf allen Ebenen bestätigten, war eine fortdauernde Unruhe. Ein beständiges Schwanken zwischen den Verheißungen westlicher Lebensweise und einer eigenen, in 4000 Jahren gewachsenen Kultur und Identität. Was in der machtpolitischen Elite daraus folgt, ist Wankelmut.
Die Volksrepublik war eines der ersten Länder, das die unabhängig gewordene Ukraine 1992 diplomatisch anerkannte. Der Warenaustausch nahm zu, China kaufte Mais, Sonnenblumen und Rapsöl, aber auch Rüstungsgüter. Chinas erster Flugzeugträger stammte aus der Ukraine.
Der Autor ist nicht unparteiisch. Er bekennt sich zum transatlantischen Bündnis, zum westlichen Wertekanon und geht doch mit der geopolitischen Strategie speziell der USA streng zu Gericht. Denn wie gefährlich der, je nachdem, wohlmeinende, belehrende oder geschäftstüchtige Interventionismus ist, zeigt das Beispiel Afghanistan. Schon als Vizepräsident unter Barack Obama hatte Joe Biden grundsätzliche Zweifel an der Mission des Westens. Als Präsident dann beendete er den Einsatz amerikanischer Truppen ruckartig. Die Bilder der Panik unter den afghanischen Bürgern und ehemaligen Mitarbeitern westlicher Institutionen könnten ihn noch lange verfolgen. Womöglich bis zu den Präsidentschaftswahlen im kommenden Jahr. Denn die Effekte globaler Machtpolitik können paradox sein. Das Gegenteil des Gewollten tritt ein. Ambitionierte Protagonisten werden zu Spielfiguren ihrer eigenen Absichten. Afghanistan wäre ein Beispiel, ebenso der als Spaziergang geplante Angriffskrieg Putins gegen die Ukraine oder die Initiative Xi Jinpings, seinen Machtbereich über das Projekt Neue Seidenstraße nach Westen auszudehnen. Immer wieder gibt Nass hinter den Ereignissen das Versagen einer Strategie zu erkennen, wobei schmunzelnd und nur nebenbei festzustellen ist, wie selbstverständlich er den Begriff Indo-Pazifik benutzt, den er doch wenige Seiten zuvor als eine nur rhetorische Wortschöpfung des früheren japanischen Premiers Shinzo Abe bloßgestellt hat.
Stück für Stück zeichnen sich die Grundrisse einer neuen Sicherheitsarchitektur ab, die sich von Nordamerika über Europa bis zum Indo-Pazifik erstreckt. Da ist die NATO, die ihre Fühler nach Asien und zum Pazifik ausstreckt. Da ist der Dreierbund zwischen Australien, Großbritannien und den USA oder der Quadrilateral Security Dialogue zwischen den Vereinigten Staaten, Japan, Indien und Australien. Da sind schließlich die Europäer, die mit ihren Kriegsschiffen und Militärflugzeugen regelmäßig im Indo-Pazifik Flagge zeigen. Sollte sich aus diesem immer enger geknüpften sicherheitspolitischen Netzwerk tatsächlich so etwas wie ein globaler Westen entwickeln, wäre dies auch der tatkräftigen Hilfe Wladimir Putins und Xi Jinpings zu verdanken.
Eines allerdings kann auch ein noch so fundiertes Buch nicht leisten. Voraussagen, ob nicht morgen schon neue Paukenschläge die Weltlage erschüttern, ob China Taiwan angreifen wird, ob Putin gemeinsam mit seinem neuen besten Freund aus Nordkorea die Schraube der Eskalation weiterdrehen, die Spaltung der Amerikaner das eigene Land zerreißen oder vielleicht eine aus dem Gleichgewicht gebrachte Natur alle Konkurrenz der politischen Systeme in Sturmfluten ertränken wird. Dazu sei dann doch auf die Tagespresse verwiesen.
Meint Martin Tschechner über das Buch von Matthias Nass. Kollision: China, die USA und der Kampf um die weltpolitische Vorherrschaft im Indopazifik. Es ist bei CH Beck verlegt. 282 Seiten kosten 26,90 Euro. Auch in der Geschichtswissenschaft gibt es Stars, auch wenn HistorikerInnen solche Zuschreibungen eher kritisch begleiten. Aber Philipp Blom kann man wohl schon einen nennen. Auch weil er es schafft, seine Thesen so anschaulich rüberzubringen, dass eine breite Leserschaft davon profitiert. Mit Der taumelnde Kontinent über Europa vor dem Ersten Weltkrieg schuf er 2009 ein Standardwerk. Seitdem hat er einige Bücher geschrieben, die auch immer wieder die Anbindung an aktuelle Themen suchen. Mit dem Titel Aufklärung in Zeiten der Verdunkelung legt der 53-Jährige nun ein flammendes Plädoyer für die Wiederbelebung aufklärerischer Tugenden vor. Und Günter Keindelsdorfer hat es gelesen.
Die Welt ist nicht vernünftig eingerichtet, Davon künden einerseits die vielerorts wütenden Kriege, davon kündet aber auch die gefräßige Expansivität, mit der der Mensch gerade dabei ist, seinen Heimatplaneten zu zerstören. Aber auch um die Kraft der Aufklärung, konstatiert Philipp Blom, war es schon einmal besser bestellt. Bedroht sieht der Kulturhistoriker die Errungenschaften aufgeklärten Denkens, zum Beispiel durch die unwiderstehliche Wucht, mit der religiöse Fundamentalisten schon seit längerem die Armuts- und Elendsviertel dieser Erde erobern.
Die reduzierte Macht der Kirche, das mag in Europa so sein, in Afrika und den Amerikas sowie in Asien sind evangelikale Kirchen enorm auf dem Vormarsch, mit direkten politischen Konsequenzen. Diese religiöse Rückeroberung der Welt bleibt nicht auf das Christentum begrenzt. Islamische, jüdische und Hindu-Fundamentalisten greifen auf vielen Erdteilen nach der Macht.
Menschen, so hat Philipp Blom beobachtet, entwickeln Weltanschauungen, Ideologien und Meinungen nicht, weil sie zu so etwas wie Wahrheit, sondern weil sie zu möglichst angenehmen Gefühlen kommen wollen.
Meinungen sind wie Kleider. Man trägt sie nicht, weil sie wahr sind, sondern weil sie einen warm halten, weil man mit ihnen gut aussehen will und gleichzeitig wie alle anderen in der Gruppe.
Die Vertreterinnen und Vertreter der Aufklärung, ob sie nun Voltaire und Kant im 18. oder Russell, Habermas und Popper im 20. Jahrhundert hießen, diese traditionellen Aufklärer hingen einem illusionären, weil idealisierten Menschenbild an.
Die haben meistens darauf gezielt zu sagen, Aufklärung geht um Vernunft und wir müssen alle in vernünftigeren Gesellschaften leben. Und das Problem ist, wir sind einfach keine vernünftigen Tiere. Wir sind eine Primatenart und Vernunft ist so eine Art Wurstmaschine, die man verwenden kann, um zu bestimmten Resultaten zu kommen. Aber unsere Lebensziele sind nicht rational.
Die Aufklärung des 21. Jahrhunderts, der eine Gasse zu schlagen Philipp Blom sich vorgenommen hat, müsse von einem realistischeren Menschenbild ausgehen, als die vernunftseligen Sachwalter der klassischen Aufklärung es getan haben. Wer heute die Werte der Aufklärung hochhält, dürfe den Menschen nicht als über der Natur stehend betrachten.
Mit der Klimakatastrophe beginnen wir jetzt zu begreifen, wir sind offensichtlich doch nicht so separat von der Natur. Und das, was wir tun, zum Beispiel im großen Stil CO2 in die Luft zu pusten, hat Folgen auf natürliche Zusammenhänge und die haben Folgen für unser Leben. Wir stehen aus diesem Kreislauf nicht draußen.
Wie bereits in seinem Buch »Die Unterwerfung« aus dem Jahr 2022 plädiert Philipp Blom auch in seinem aktuellen Werk dafür, den Traum von der Naturbeherrschung aufzugeben, den auch die klassischen Aufklärer noch geträumt haben. Heute gelte es, in Netzwerken, nicht mehr in Hierarchien zu denken.
Wir sind Akteure im System. Der Philosoph Bruno Latour hat das in ein sehr schönes Bild gefasst. Er hat gesagt, wir sollten aufhören, darüber zu reden, dass wir auf der Erde leben. Das ist so ein herrschaftliches Bild. Wir haben die Füße im Dreck und den Kopf hoch erhoben in der Luft und schauen so über den Horizont. Wir sollten über uns denken als Wesen, die in der kritischen Zone leben. Und diese kritische Zone, das ist die ganz dünne Membran von Gas, die nur etwa 6 Kilometer dick ist und sich um diesen Planeten zieht. Und diese Mischung wird dynamisch geschaffen von all dem, was auf der Erde passiert. Er nennt das von allen Akteuren. Das heißt, der Mensch ist einer von Milliarden von Akteuren, die diese kritische Zone lebensfähig machen. Das schafft ein ganz anderes Bild davon, wer wir sind und was wir für eine Zukunft haben auf diesem Planeten.
Bemerkenswert an dem schön gestalteten Buch, das Philipp Blom im Wiener Brandstätter Verlag vorgelegt hat, ist das formale Design. Man kann die 220 Seiten linear von vorne bis hinten lesen, muss es aber nicht. Jedes Kapitel besteht aus einem thesenhaften Hauptteil von einigen wenigen Seiten. Dazu gibt es jeweils 1 bis 2 Dutzend glossenhafte Anmerkungen, die man hintereinander, wild durcheinander oder auch gar nicht lesen kann. Der Eindruck, der durch diese Gestaltung entsteht, es ist nicht ein allwissender Autor, der hier zum staunenden Publikum spricht, sondern hier debattiert ein kluger, an der Welt interessierter Mensch mit sich selbst und den von ihm zitierten Autorinnen und Autoren und lässt uns an seinem Reflexionsprozess teilhaben. Ein Verfahren, sympathisch und zum Weiterdenken anregend, das man mit gutem Recht aufklärerisch nennen kann.
Günter Keindelsdorfer über das Buch von Philipp Blom, Aufklärung in Zeiten der Verdunkelung. Es ist im Brandstätter Verlag erschienen, 224 Seiten, 22 Euro. Sie hören Andruck, das Magazin für politische Literatur. Wer heute Prognosen anstellt, wie der russische Angriffskrieg auf die Ukraine ausgehen und welche Veränderungen er in Russland selbst bringen könnte, der versucht auch, Parallelen in der Vergangenheit zu entdecken. Fast 30 Kriege, genau 27, hat Russland seit dem 18. Jahrhundert geführt. Mit unterschiedlichem Erfolg, aber immer mit dem Ziel, das eigene Territorium zu erweitern oder zumindest seinen Einflussbereich. Nicht von ungefähr wurde Russland so zum flächenmäßig größten Land der Welt. Seinen verlorenen Kriegen hat die Zeitschrift Osteuropa nun ein ganzes Themenheft gewidmet. Sabine Adler.
Die aktuellen Aufsätze greifen auf, was längst geschlagene Schlachten heute noch erzählen, was sich von ihnen auf den Krieg gegen die Ukraine übertragen lässt und vielleicht überhaupt typisch ist für russische Feldzüge. Die beiden Herausgeber Manfred Sapper und Volker Weichsel nennen da zum Beispiel die russische Selbstüberschätzung.
Die Hybris der imperialen Eliten. Ganz gleich, ob sie zaristischer, bolschewistischer oder putinistischer Couleur sind, zieht sich als roter Faden durch die Geschichte dieser Kriege.
Warum der Fokus auf den Niederlagen liegt, wird nicht erklärt. Vielleicht, weil der erhoffte Ausgang des jetzigen Krieges antizipiert wird? Oder weil sie sich im 20. Jahrhundert häuften? 1905 gegen Japan, 1918 im Ersten Weltkrieg, 1921 im Polnisch-Sowjetischen Krieg, beinahe gegen Finnland 1940, im Afghanistan-Krieg 1989, im Ersten Tschetschenienkrieg 1996. Alle werden jeweils einzeln betrachtet mit Gründen, Zielen und Folgen. Dort, wo die entscheidenden Erkenntnisse klar formuliert sind, verzeiht man die mitunter zu akribischen, aber wenig erklärenden Schilderungen gern. Drei Kriege, in denen Russland unterlag, stechen hervor, weil sie immense Auswirkungen auf die innenpolitische Entwicklung hatten. Da wäre zunächst der Krimkrieg von 1853 bis 1856, der dem heutigen schon vom Namen her am nächsten zu sein scheint und eine Modernisierung Russlands einleitete. Die russische Niederlage im Ersten Weltkrieg wirkte sich außerdem geradezu systemverändernd aus, weil ihr die Oktoberrevolution unmittelbar folgte. Der verlorene Afghanistan-Krieg von 1979 bis 1989 brachte dann abermals eine Wende. Ihm folgte der Zusammenbruch der Sowjetunion und damit das Ende des Kommunismus. Die größten Ähnlichkeiten mit dem derzeitigen Krieg schreibt der russische Osteuropa-Historiker Leonid Lux dem Krimkrieg zu, obwohl es bei ihm nicht darum gegangen sei, wem die Halbinsel gehören sollte, dem Zaren, den Krimtataren oder dem Osmanischen Reich.
Aufgrund der immer aggressiveren Politik Russlands gegenüber dem Osmanischen Reich spitzte sich der russisch-türkische Konflikt bedrohlich zu. Anfang Juli 1853 besetzte die russische Armee die Donaufürstentümer Moldau und Walachei, die sich formal unter türkischer Herrschaft befanden. Dieser aggressive Akt empörte die europäische Öffentlichkeit, deren Einfluss auf die Politik der Westmächte vom Zaren unterschätzt worden war.
Ebenfalls unterschätzt habe Russland auch die Geschlossenheit des Westens, mit der er auf die russische Aggression reagiert hätte. Um Russland nachhaltig im Inneren zu schwächen, wurde der Krieg auf russisches Gebiet getragen, in diesem Fall nach Sewastopol und damit auf die Krim. Während der Friedensverhandlungen starb Zar Nikolai I. Sein Sohn Alexander II. Erkannte, dass die Niederlage auch an Russlands technischer und politischer Rückständigkeit lag. Deswegen schaffte er danach die Leibeigenschaft ab, schuf unabhängige Gerichte und lockerte die Zensur. Am repressiven Kurs gegenüber den Nationalitäten im Zarenreich hätte er aber festgehalten und sogar noch das Verbot erlassen, ukrainische Schulkinder auf Ukrainisch zu unterrichten. Der Historiker Dietrich Beirau, ehemaliger Direktor des Instituts für osteuropäische Geschichte und Landeskunde der Universität Tübingen, hingegen richtet seinen Fokus auf den Ersten Weltkrieg, der für ihn im russischen historischen Gedächtnis so gut wie keine Spuren hinterlassen habe, obwohl nach dem russischen Misserfolg das Zarenreich zusammengebrochen sei. Beirau erklärt als Grund dafür den Umgang der Bolschewiki mit der Niederlage, die sich die Kommunisten nicht zu eigen machten.
Sie kennzeichneten den Krieg als imperialistisch, negierten seinen patriotischen Charakter und wollten mit all seinen Zielen nichts mehr zu tun haben. An die Stelle der Kriege zwischen den Völkern würde der internationale Bürgerkrieg der Klassen folgen. So die Erwartung von Lenin und seiner Gefolgschaft.
Beirau zeigt, wie die kommunistischen Führer nicht müde wurden, ihren neuen Staat als anti-imperialistisch auszugeben, in ihren Eroberungslüsten aber den Zaren in nichts nachstanden. Der Historiker Michael Jonas von der Helmut-Schmidt-Universität Hamburg geht in seinem Beitrag »Eisige Hölle« auf den sowjetisch-finnischen Krieg 1939-40 ein und stellt die Parallelen im Handeln der sowjetischen Kommunisten mit den deutschen Nationalsozialisten heraus. Kurz nach dem Abschluss des Hitler-Stalin-Paktes 1939 war die Rote Armee im Osten Polens einmarschiert, das zuvor von Nazi-Deutschland vom Westen her überfallen worden war. Am 30. November 1939 startete die sowjetische Invasion in Finnland.
Die Vorstellung vom Blitzkrieg übernahm die Sowjetführung von der NS-Propaganda. Auch der unmittelbare Kriegsanlass war vom fingierten Angriff auf den Sender Gleiwitz inspiriert, mit dem Nazi-Deutschland am 1. September 1939 seinen Überfall auf Polen als Verteidigungshandlung zu rechtfertigen versuchte.
Die Rote Armee reagierte demnach auf einen angeblichen Artilleriebeschuss von finnischer Seite. Bemerkenswert an diesem sowjetisch-finnischen Krieg war, so Jonas, zweierlei: die Chuzpe Stalins, den Krieg mit einer Lüge wie Hitler zu beginnen, und auf finnischer Seite, nach dem Krieg gegen die Sowjetunion, die Allianz mit Hitler.
Viele Finnen teilten zumindest in der Frühphase des Unternehmens Barbarossa auch das Ziel, die UdSSR zu zerschlagen und damit die Gefahr aus dem Osten endgültig zu beseitigen.
Putin hat die finnischen Ängste vor dem Nachbarn Russland erneut geweckt. Den sowjetischen Krieg gegen Finnland auszuwählen, hätte helfen können, die heutigen Beziehungen der europäischen Partner zu Russland besser zu verstehen. Doch der Autor bleibt, wie einige andere auch, auf halber Strecke stehen. Es fehlen deutliche Einordnungen, welchen Einfluss die geschilderten historischen Ereignisse auf das heutige Umfeld des Krieges gegen die Ukraine haben, der schließlich der Anlass für diesen umfassenden Blick in die Geschichte ist. Der frühere Russland-Korrespondent Ulrich Schmid arbeitet diesen Zusammenhang weit besser heraus. Er thematisiert den Afghanistan-Krieg, dessen Ende den Zerfall der Sowjetunion einläutete. Der Schweizer Journalist beschreibt, wie sich die russische Sicht auf die schmachvolle Niederlage unter Präsident Putin gewandelt hat, was die Relevanz dieses vergangenen Krieges heute sehr gut veranschaulicht.
Putin hat die Geschichte resolut umgeschrieben. Von militärischem Versagen oder gar Verrat war schon kurz nach seinem Amtsantritt kaum noch die Rede. Der Krieg mutierte in Putins neuer Erzählung zum ersten großen Kampf gegen islamistischen Extremismus.
Der Autor verweist zudem auf die Ironie der Geschichte, dass nämlich die geächteten Afghanistan-Veteranen von damals heute zu Putins Kriegsbefürwortern zählen. Das Osteuropa-Heft zu Russlands verlorenen Kriegen ist ein exzellenter Fundort für Fakten, deren Fülle aber mitunter zu Lasten der Verständlichkeit geht und deren Bezug zu heute leider nicht immer herausgearbeitet wurde.
Sabine Adler las für Andruck das Themenheft »Russlands verlorene Kriege – historische Niederlagen eines Imperiums« der Zeitschrift Osteuropa. Herausgeber Manfred Sapper und Volker Weichsel. Es ist im Berliner Wissenschaftsverlag erschienen, 281 Seiten, 24 Euro. Thank you. Adam Sobocinski, der heutige Literaturchef der Zeit, wurde in Polen geboren und übersiedelte Anfang der 80er Jahre mit seiner Familie nach Koblenz. 2006 schon erzählte der Journalist in seinem Buch Polski Tango von seiner Reise in das Land, das er als Sechsjähriger zurücklassen musste. Aber auch sein aktuelles Buch Traumland ist sehr persönlich geworden. Doch dieses Mal geht es um die Jugend in der Bonner und das Erwachsensein in der Berliner Republik. Es geht um Freiheit und natürlich um den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine. Meine Kollegin Shelley Kupferberg hat mit Adam Sobocinski gesprochen und ihn als erstes gefragt, wann er eigentlich begonnen hat, dieses Buch zu schreiben.
Ich habe schon früher, vor dem Angriffskrieg der Russen, darüber nachgedacht, ein Buch über Deutschland eigentlich zu schreiben und die Entwicklung der letzten, ja, sowas wie 30 Jahre ein bisschen zu umreißen. Auch vor dem Hintergrund, dass ich eine andere Herkunftsgeschichte habe als die meisten, die hier in Deutschland leben, weil wir aus Polen gekommen sind 1981 und daraus macht man manchmal Beobachtungen über das Land, die nicht vollständig identisch sind mit denen, die hier eingeboren schon gewesen sind. Dann kam hinzu, dass es nun einmal diesen Krieg gab und dann veränderte sich natürlich ein bisschen das Projekt, weil wir ja selbst, meine Familie, aus dem Osten gekommen sind und ich stellte ein paar Parallelen fest, ohne den Schrecken natürlich zu vergleichen, das kann man nicht vergleichen, das ist völlig klar, aber wir hatten natürlich auch eine Geschichte, die damit begann, dass wir unbedingt aus dem Osten weg wollten und in einen westlichen Kontext kommen wollten, nämlich nach damals Westdeutschland. Und so ergeht es natürlich ganz, ganz vielen Menschen, nicht nur in der Ukraine, auch in Belarus, auch in Georgien, die einfach aus diesem, sagen wir mal, Umklammerung der Russen sich lösen wollen und in einen westlichen Kontext leben möchten. Ja. Und so ist es uns gegangen.
Das Buch heißt ja Traumland, der Westen, der Osten und ich. Ihre Mutter hat deutsche Wurzeln, durfte daher einen Ausreiseantrag stellen. War Deutschland tatsächlich eine Art Traumland für Ihre Eltern?
Ja, selbstverständlich war es das. Das würde ich schon.
Aber so der westliche Teil, die Bundesrepublik in dem Fall, oder?
Ja, natürlich, selbstverständlich. Immer wenn man von Deutschland sprach, dann hatte man die DDR nicht wirklich im Blick, denn das war natürlich so der komische Zwischenstaat dazwischen. Es ging natürlich um den Westen, in den man gelangen wollte. Traumland bezieht sich natürlich sehr wohl darauf, dass es einen ungeheuren Lebensstandardsunterschied gab zwischen Ost und West, was man sich 1981 nicht groß genug vorstellen kann. Ja, es gab Versorgungsschwierigkeiten, von Medikamenten ganz zu schweigen. Und in der Zeit gab es natürlich Bilder aus dem Westen, die man im Kopf hatte. Man hatte diesen Warenüberfluss. Man hatte auch natürlich so etwas wie Freiheit im Kopf. Es war ein wahnsinnig repressives Land, in dem wir lebten. Mein Vater war in der Solidarność, also in der bald schon verbotenen Gewerkschaft, streikte schon sehr früh, in den frühen 70er Jahren. Das heißt, es war ein drückendes und vor allen Dingen dann um 1980 herum ein unglaublich deprimierendes Land, aus dem man weg wollte. Und das Interessante war bei Traumland, deswegen natürlich musste man als Kind überzeugt davon werden, ich war damals 6 Jahre alt, auszuziehen und ich wurde gewissermaßen pädagogisch darauf vorbereitet. Also von meiner Mutter, die dann abends ans Kinderbett kam und sagte, na, du, wenn wir in den Westen kommen, du wirst nicht mehr in Schlangen stehen, du wirst da sonst irgendwas.
Das
tolle
Land der
Autos
Verheißung,
geben.
In ja. das es gehen sollte.
Und das Verblüffende war, und das schreibe ich auch, ist, dass es keine Enttäuschung gab. Ja, es war tatsächlich genau so, wie es mir vorher gesagt worden war, dass es dann auch Probleme gab innerhalb dieser Gesellschaft. Klar. Aber dennoch, es war eine Verwirklichung.
Noch dazu kamen sie in den tiefsten Westen. Die Familie landete in Koblenz am Rhein. Und sie schildern also dieses Ankommen. Sie schildern das Aufwachsen und die Insignien deutscher Gemütlichkeit. Herrengedecke, Eckkneipen, frittierte Pommes, Klopapier, Häkelhütchen und alles, was so die 80er Jahre dann beim Aufwachsen ausmacht. Sie schreiben, ich wusste damals nicht, dass ich aus einem Land der Opfer in ein Land der Täter zog, aus einem Land des Stolzes in ein Land der Befangenheit. Wie machte sich das für Sie bemerkbar?
Wir sind 1981 nach Deutschland gekommen, haben aber dann natürlich auch in den gesamten 80er Jahren und 90er Jahren sowieso sind wir immer wieder nach Polen in Urlaub gefahren, sind zu meiner Großmutter gefahren. Und ich sah natürlich ab einem bestimmten Punkt, dass es enorme Mentalitätsunterschiede gibt. Sie kennen das vielleicht aus Slawischen, dieses Umarmtwerden, dieses auch sehr Katholische, was es in der Generation meiner Großeltern noch massiv gab. Und natürlich eine gewisse Rustikalität, wenn man abends am Wodka-beseelten Tisch saß. Überhaupt diese sehr starke Inszenierungslust, wenn man sich sieht, vor allen Dingen, wenn man sich lange nicht gesehen hat.
Und Sie schildern das auch wirklich sehr farben. froh und plastisch. Man ist mittendrin an Großmutters Busen sozusagen gedrückt.
Ja, das fühlt sich an wie ein Klischee, aber es entspricht wirklich meiner Erinnerung. Und Großfamilie spielte eine wahnsinnige Rolle. Und in Deutschland dem gegenüber gab es diese Situation, die ich so nicht kannte, dass man manchmal zu Besuch war bei Freunden und man sprach sehr wenig. Also mir ist wahnsinnig schnell aufgefallen, dass auch
dieses
zwischendurch
Schweigen, vor allem beim Essen.
Beim Essen, ja. Man trifft sich abends zum Essen oder auch Ehepaare in Restaurants, die dann wirklich lange nicht miteinander sprechen. Das fand ich seltsam.
In Ihren Schilderungen zeichnen Sie das Bild Ihrer Generation, das einer spezifisch westdeutschen, recht satten Generation, ein gewisser Zeitgeist, Zitat, wir lebten im Rückenwind der 68er, aber nicht mit ihren politischen Parolen. Wir setzten das romantische Projekt der Selbstverwirklichung fort, ohne ihm einen Überbau zu verleihen. Wir waren hedonistisch, schreiben Sie da, Adam Soboschinski. Das klingt eigentlich recht unpolitisch.
Ja, wahrscheinlich stimmt das. Zumindest war sie nicht so aufgeregt wie in unserer Zeit und nicht so stark konfrontativ, was unterschiedliche Diskurse, was unterschiedliche Debatten anbetrifft. Das hat natürlich auch mit einer medialen Revolution zu tun, mit der digitalen Revolution. Das hat auch damit zusammen, dass man sich im Großen und Ganzen einig gewesen ist, dass nach 1989 der westliche Liberalismus auf einem guten Weg ist. Ja. Es konnte nur noch besser werden, zumindest stimmte die Laufrichtung. Mhm. Ja? Auch wenn es unendlich viele Probleme gegeben hat, natürlich was die deutsche Wiedervereinigung anbetrifft, natürlich Finanzierungsprobleme, Massenarbeitslosigkeit. Die Ostdeutschen hatten es natürlich schwer und nicht nur die Ostdeutschen, sondern auch viele ehemalige Ostblockstaaten hatten natürlich unglaubliche Transformationsschmerzen in der Zeit. Aber, und das ist das ganz Entscheidende, man wusste, es gibt viele Probleme, aber es war so, dass die Rahmenbedingungen richtig eingestellt gewesen sind. Das Ganze ist schwierig, aber wir werden eine, man könnte auch sagen, westlich konnotierte liberale Gesellschaft in Europa haben, die Ost und West verbindet und einer letztlich hellen Zukunft entgegensieht. Und dieses Lebensgefühl hatte dann eben auch unbesorgte Anteile, indem man sozusagen vieles ironisch begann zu sehen. Das war auch die Zeit, als
Harald Schmidt haben Sie
aufkam.
Als Beispiel
ja, Humor wurde auf einmal in Deutschland etwas Selbstverständliches. Ich glaube, dass es nicht diese unglaubliche Ernsthaftigkeit gab, wie wir sie heute kennen. Und das hat viele Gründe natürlich.
All das analysieren Sie ganz scharf und klug in Ihrem Buch. Auch natürlich den Fall der Mauer, der für die Menschen tief im Westen, sagen wir, kein sonderlich großes Thema war. Was bedeutete diese politische Zäsur für Ihre Familie?
Erst einmal grundsätzlich eine Freude. Meine Eltern kommen aus einem Arbeitermilieu. Heute würde man sagen, es ist ein typisch kleinbürgerliches Milieu gewesen. So waren auch natürlich die Gesellschaften des Ostens insgesamt, weil es natürlich auch kompliziert nach 45 eine Elitenzertrümmerung gab und so weiter und so fort. So. Und die sahen diese Leute, die dann über die Grenzen strömten, über die deutsch-deutsche Grenze und haben sich natürlich durchaus wiedererkannt.
Vom Westen besehen, schreiben Sie, erscheint der Osten heute als Hort des Populismus. Vom Osten aus besehen hat der Westen seine bürgerlichen Ideale verraten. Sie gehen auch stark in die heutigen Diskussionen und Phänomene des Populismus, des Nationalkonservatismus in Polen, natürlich auch in Ungarn und anderen Ländern und beschreiben auch, wie schmerzhaft es ist, auch einige Familienmitglieder eben auf Abstand nur noch zu sehen, zumindest keine politischen Diskussionen anzufangen, weil das einfach nicht mehr hinhaut. An welchen Diskursen machen Sie das fest?
Naja, erstmal ist es so, dass bei uns zu Hause diese autoritären Tendenzen, bei mir auch natürlich, dass wir die erst einmal mit Erschrecken wahrgenommen haben, was passiert ist mit Orban oder in Polen, diese PiS-Regierung, das ist natürlich ablehnenswert. Ja, da brauchen wir, glaube ich, gar nicht drüber zu diskutieren. Womit hängt das zusammen, dass diese Gesellschaften dort deutlich rechter sind als im Westen? Das hängt natürlich damit zusammen, dass der Sozialismus, der Kommunismus sehr stark etwas konserviert hat. In Polen so etwas wie den Katholizismus natürlich sehr stark. Also etwas, was wir im Westen uns etwas abgewöhnt haben, was wir so nicht mehr kennen, eine starke Fixierung auf Familienwerte, auf Religiosität, durchaus noch immer noch, was sozusagen die ältere Generation anbetrifft. So, und dann war 1989 und innerhalb kürzester Zeit waren die Leute auf einmal mit etwas konfrontiert, was sie so aus ihren Gesellschaften nicht kannten, nämlich eine massive Gesellschaft. gesellschaftliche Liberalisierung auch, beispielsweise auch mit der Emanzipation von Schwulen und Lesben, von monogame klassische Ehe, nicht das einzige Lebensmodell ist, all diese ganzen Dinge. Auch Zuwanderung, natürlich, dass man das Nationalismus keine große Rolle spielt mehr im Westen. Damit kann man sich so schnell, wie wir das gerne hätten im Westen, dort nicht anfreunden. Und das ist einfach dieser gesellschaftliche Bruch, der sich immer stärker herausgebildet hat. Im Übrigen nicht nur in Polen. Ja. In Ostdeutschland ist es ein bisschen verschoben. Da fehlt der religiöse Faktor, aber es gibt ähnliche Aspekte, die damit einhergehen. Und so ist es auch in Ungarn.
Die zu einer großen Verunsicherung natürlich auch
führen. Genau. Führen. Ne? Es gibt noch andere Aspekte, die beschreibe ich auch in meinem Buch, dass natürlich es zu unglaublichen Auswanderungswellen kam nach 1989. Und das waren natürlich ausgerechnet diejenigen, die das Land verlassen haben, zu großen Teilen, die natürlich weltoffen, flexibel, sich gut einstellen konnte auf andere Gesellschaft. Und die fehlen dann natürlich als beispielsweise Wähler, ganz banal, ja.
Adam Sobuczynski, Traumland, der Westen, der Osten und ich. Es ist bei Klett-Cotta erschienen, hat 176 Seiten und kostet 20 Euro. Das Gespräch führte Shelley Kupferberg. Herbst 1976 erschien erstmals die Artikelserie Die verbrannten Dichter des Journalisten Jürgen Serke im Magazin Stern. Serke erinnerte darin an weitgehend vergessene Dichterinnen und Dichter, die während der NS-Zeit verfolgt und vertrieben worden waren. Serkes Artikel, eine Mischung aus biografischen Berichten und Textauszügen, erregten damals große Aufmerksamkeit und erschien ein Jahr später als Buch. Der 90. Jahrestag der Bücherverbrennung von 1933 in diesem Jahr und der 85. Geburtstag des Autors Jürgen Serke waren für den Göttinger Waldstein Verlag Anlass für eine Neuausgabe, die Otto Langels Ihnen nun vorstellt.
Am 10. Mai 1933 warfen Studenten in einer organisierten Aktion in 19 Universitätsstädten Bücher ins Feuer, die angeblich undeutsch waren. Darunter Werke von Karl Marx, Sigmund Freud, Heinrich Mann, Erich Maria Remarque und Kurt Tucholsky. In Berlin fand die Bücherverbrennung auf dem Opernplatz statt. Erich Kästner wurde zufällig Zeuge, wie sein Roman Fabian ins Feuer geworfen wurde. Es war widerlich, kommentierte Kästner später das apokalyptische Volksfest, wie er es nannte. Erich Kästner blieb nach dem Ende des NS-Regimes ein bekannter Schriftsteller. Andere verfolgte Autorinnen und Autoren hingegen wurden nach 1945 vergessen. Es ist das große Verdienst des Journalisten Jürgen Serke, diese Schriftsteller und ihre Werke in den 1970er Jahren wiederentdeckt zu haben.
Für mich ist es eigentlich mein Leben geworden. Menschen, die keine Stimme haben, die auch kein Gesicht mehr in dieser Öffentlichkeit in Deutschland hatten, ihnen wieder Stimme und Gesicht zu geben.
Immerhin hatten viele der von Serke porträtierten Autorinnen und Autoren das NS-Regime überlebt. Nur interessierte sich 20 Jahre später kaum jemand für sie und ihre Werke. Serke machte die Autoren in den USA, Israel, der Schweiz oder Frankreich ausfindig und führte lange Gespräche mit ihnen, während der Fotograf Wilfried Bauer eindrucksvolle Aufnahmen machte. Zustande gekommen sind einfühlsame Porträts, im journalistischen Stil geschrieben, mit kurzen prägnanten Sätzen, angereichert mit Zitaten aus den Werken der Autoren, dazu zahlreiche Fotos und Zeichnungen sowie Faksimiles von Bucheinbänden. Eine ungewöhnliche, spannend zu lesende Mischung aus Texten und Biografischem.
Hermann Adler hat die Hölle überlebt, die Ghettos von Wilna und Warschau, das KZ Bergen-Belsen. Aber noch ein halbes Jahrhundert später ist es ihm, wenn er überhaupt darüber spricht, unmöglich zu sagen, ich bin.
Adler floh vor den Nazis nach Prag, wurde später festgenommen und gehörte schließlich zu den Juden, die Eichmann 1944 gegen Geld aus dem KZ in die Schweiz ausreisen ließ. Adler blieb dort.
Als Wolf Biermann 1994 Adlers Nachdichtung des Liedes vom letzten Juden veröffentlichte, wurde sie wie eine Entdeckung gefeiert. Tatsächlich hatte Hermann Adler schon 1951 eine Nachdichtung publiziert. Doch kaum einer schaute hin.
Jürgen Serkes Buch ist eine Entdeckungsreise und auch heute, 50 Jahre nach der ersten Veröffentlichung, eine interessante Lektüre. Er entreißt viele Autoren, an die sich nach 1945 kaum noch jemand erinnern konnte oder wollte, dem Vergessen. Autoren wie Franz Jung, Walter Mehring oder Irmgard Keun wurden nach Serkes Reportagen neu verlegt. Zugleich zeigt Jürgen Serke eindringlich, dass entgegen der im Nachkriegsdeutschland häufig kolportierten Ansicht von einem komfortablen Leben im Exil die Emigration keine sichere Existenz garantierte. Else Lasker-Schüler, von der Jürgen Serke damals leicht übertrieben meinte, dass nicht einmal Germanisten sie kennen würden, immerhin, das hat sich geändert. Lasker-Schüler wird von Serke liebevoll porträtiert, aber er scheut sich nicht, bittere Details auszubreiten. Mit 64 Jahren musste sie Deutschland verlassen.
In Zürich, wo sie Zuflucht findet, irrt sie hilflos durch die Straßen. Auf einer Bank im Park übernachtet sie und wird wegen Landstreicherei verhaftet.
1938 wurde ihr die deutsche Staatsbürgerschaft aberkannt. Ein Jahr später reiste sie zum dritten Mal nach Palästina und blieb dort.
Else Lasker-Schülers Zimmer in Jerusalem war schwarz von Spinnweben. Sie sah es nicht mehr. In der Mitte stand ein Tisch, darauf ein Spirituskocher, auf dem sie Würstchen heiß machte. Sie schlief auf einem Liegestuhl.
Zu denen, die nach Deutschland zurückkehrten, gehörte Irmgard Keun. Als die Nazis an die Macht kamen, wurden ihre Bücher verboten. Sie ließ sich nicht den Mund verbieten, wurde von der Gestapo verhört und gefoltert, konnte nach Belgien und Holland entkommen.
Mit einem falschen Pass gelangte sie nach Köln zu ihren Eltern. Mit falschem Pass überlebte sie den Krieg. Als Schriftstellerin überlebte sie nicht. Zwar schrieb sie 1950 einen der besten Romane über die Nachkriegszeit, doch das Buch blieb unbeachtet.
Dies sollte sich ändern, nicht zuletzt dank Serkes Artikel. Ein Foto aus dem Jahr 1977 zeigt Irmgard Keun mit dem Autor Jürgen Serke auf dem Weg zur Kneipe, wie es in der Bildunterschrift heißt.
Das war die Grundvoraussetzung, dass Wilfried Bauer, der Fotograf, und ich mittrinken mussten, sonst hätte sie nichts erzählt. Und dann sollten wir natürlich ihr Lieblingsgetränk Escorial trinken, da wäre ich ja nach dem dritten Glas nicht mehr vernehmungsfähig gewesen. Und dann haben wir uns auf Sekt geeinigt.
Jürgen Serke gibt nicht nur persönliche Einblicke in das Leben von über 30 Autorinnen und Autoren, er liefert nebenbei auch manche Geschichtslektion, klärt über politische Vorgänge in der Weimarer Republik und im Nationalsozialismus auf, spart nicht mit Kritik an den restaurativen Tendenzen in der Bundesrepublik und der repressiven Kulturpolitik in der DDR. Dem Waldstein Verlag ist es zu danken, dass fast ein halbes Jahrhundert nach der Erstveröffentlichung ein reich illustriertes Werk aktualisiert und neu gedruckt wurde. Ein immer noch außerordentlich lesenswertes Buch und eine profunde Quelle für diejenigen, die sich für die Literatur der Weimarer Republik und das Schicksal ihrer Autorinnen und Autoren interessieren.
Meint Otto Langels über das vom Waldstein Verlag neu aufgelegte Buch von Jürgen Serke, Die verbrannten Dichter, Lebensgeschichten und Dokumente. 363 Seiten, 38 Euro. Und das war Andruck, Ihr Magazin für politische Literatur am Montagabend. Alle Rezensionen und noch viel mehr finden Sie wie immer in unserer DLF-Audiothek-App. Ich bin Melanie Longerich. Tschüss und vielen Dank fürs Zuhören.